beispielsweise die Anerkennung von zwei Müttern, die ein Kind haben. Wir haben zwar jetzt mit der Ehe für alle viele Gleichstellungspunkte erreicht, aber wir sind noch so weit weg von echter Fairness und Gleichstellung. Und ja, das Feuer hat irgendwie nie ganz aufgehört und ich bin im Moment auch wieder so ein bisschen am Liegenbeugeln, mich dort wieder mehr einzugeben für die, die das vielleicht auch mitbekommen haben. Zurich Pride ist recht in einer Krise. Man hat das Festival dieses Jahr müssen absagen. Es wird nur, aber immerhin eine Demonstration durchgeführt. Und ja, ich merke, dort spüre ich immer noch Energie in mir innen, die ich vielleicht deutlicher spüre als jetzt zum Beispiel für den Gemeinderat.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Hallo Mara.
Hallo Sarah.
Mara ist für einmal, ich bin eigentlich mit dir in dem Podcast, der sich auszieht. Heute ist es Mara.
Heute bin ich's. Und ich nenne das perimenopausale Hitzeschub. Ich stehe dazu. Dafür sieht man meine Tattoos.
Es sieht sehr schön aus. Mara hat ja unglaublich schöne Tattoos, wie sie so fein sind und irgendwie wirklich für mich fast etwas so Künstlerisches hat. Ich denke immer, ich danke meiner Mutter für vieles. Aber ich danke ihr so fest, dass sie unglaublich streng war, dass ich kein Tattoo darf vor meinem 18. Geburtstag, weil ich hätte ja sonst den Jim Morrison mit nacktem Oberkörper tätowiert. Und wie soll ich jetzt sagen? Ich bin auch froh. Ich bin auch froh, dass er mir nicht jeden Tag begegnet, wenn ich in den Spiegel schaue.
Also hättest du es auf den Rücken gemacht oder wo?
Nein, ich hätte es da so auf die Seite, hätte ich den Jim gemacht. Und zwar recht gross.
Also so bei den Rippenbögen.
Und ich bin wirklich sicher gewesen. Ich habe meiner Mutter wirklich gesagt, ich werde es nie bereuen. Ich bin so sicher.
Gut, ich bin schon recht Jim Morrison-Fan. Darf man das sagen als Feministin? Ich glaube schon.
Hey, weißt du was? Unbedingt. Ich hoffe, als Feministin darf man nicht sagen, was man will.
Ich muss noch sagen, ich habe jetzt nicht recherchiert. Aber ich kann es nachvollziehen, ja. Aber es gibt ja Schlimmeres. Es sind ja so die Arschgeweih mega in gewesen. Übrigens sind ja die wieder in 90er.
Das kommt alles wieder.
Genau. Und ich habe ja noch so chinesische Tattoos auf dem Rücken. Das war so etwas gewesen. Und dann hat man
heisst das Wiedenzau und sollte eigentlich Vertrauen oder so heissen?
Nein, es ist schon deeper.
Das weisst du, bist sicher, es mal überprüfen
ja, lassen. Ja, aber es hat dann auch schon geheißen, du gell, weißt schon, das ist nicht mehr so modern. Ja, ich weiss es, ist gut. Aber jetzt sind 90er wieder in. Ha. Genau. Ja, und sonst reden wir heute noch über andere Sachen als über meine Tattoos, oder?
Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde auch, über das könnte man mal länger darüber reden. Ich bin ja eh... Also darum hatte ich ja früher auch einen Quassel-Podcast gehabt, also wo natürlich nicht nur ein Quassel-Podcast war, sondern auch sehr viele tiefgründige Themen.
Ja,
aber
also
wenn man denke, ich sollte eigentlich auch wieder mal ein Format haben, wo ich genau einfach nur über so Sachen kann reden kann, da könnte ich über Büssis reden. Mit unserer Gästin von heute könnte man auch über Büssis reden, das weiss ich.
Das tun wir dann alles vielleicht
aber noch machen. Aber wir reden heute, reden wir über das Recht.
Wir reden über das Recht unter anderem, ja. Oder die das Recht umsetzen oder einfordern. Genau, wir reden über Polizei, über Anwaltschaft. Und ich würde sagen, ich hole doch unsere Gästin gerade schon dazu.
Ja,
oder
wenn man das schon so teasert.
Genau.
Herzlich willkommen, Lea Herzig.
Hallo, Hallo Lea. Miteinander. Schön, dass ich da sein
darf. Dass jetzt unsere Zuhörerinnen nicht das Gefühl haben, sie ist einfach nur glückliche Büsi-Besitzerin. Kannst du mal die Lea bitte vorstellen, Mara?
Ja, die Lea weiss ich nicht, ob sie Tattoos hat. 90er-Jahre
Hast du auch kein Tattoo?
Nein, ich habe auch kein
Tattoo. Das sind so wenig Menschen.
Mhm. Ich sage immer, auf einen Ferrari klebst du auch keinen Kleber.
Jetzt das, also jetzt, ist so schlagfertig.
Schau jetzt, das finde ich jetzt, oder? Bis jetzt habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich habe kein Tattoo, das ist vielleicht, ich bin nicht so cool. Aber jetzt? Lea, gib mir ganz
neu. Hey. Oh, jetzt.
Jetzt. Oh.
Schnell weiter im Interview, sonst wird es da zu heiss da rein.
Ich glaube, das wird eben sehr, es ist schon heiss, aber mal schauen, wo das anführt. Auf jeden Fall für die, die dich noch nicht kennen, das werden nicht viele sein, tue ich dich noch vorstellen und du tust mich korrigieren. Ich tue ja jeweils so im Internet zusammensuchen, was man so findet. Über dich findet man doch einiges, muss man sagen.
Jetzt bin ich gespannt.
Und zwar bist du Polizistin gewesen. Und dann ist so gestanden, es ist nie zu spät, neue Wege einzuschlagen, weil du dann mit 37 Rechtsanwältin geworden bist. Stimmt und das so?
Ich finde noch kurz.
Und ich finde das eben ganz das schlimm, der Satz, oder?
Ja.
Es ist nie zu spät,
das klingt, neue Wege. Das ob du irgendwie 70 gewesen wärst.
Ja, und es klingt auch, wie wenn man so in einem Jahr dann irgendwie Anwältin wird. Also der Weg war ein bisschen länger gewesen. Ich habe mit 29 mich dann noch entschieden, von der Polizei wieder wegzugehen, die Uniform an Nagel zu hängen und Jura zu studieren. Und der Weg nach dem Jus-Studium noch bis zum Anwaltspatent, der ist doch hart und steinig und lang. Und ich warte heute noch auf Schadenersatzzahlung vom Vater Staat, was er mir da angetan hat.
Streng, oder?
Ich tue mir auch mal in meiner Praxis, oder habe das auch schon gemacht, dass ich Frauen auf die Prüfung, also ihnen geholfen haben, sich vorzubereiten, die vielleicht auch schon mal durchgefallen sind, die mega nervös gewesen sind, also wo es wirklich ums Thema Prüfungsangst geht, um auch, wie tue ich mich motivieren zum Lernen. Hey, und ich meine, ich habe ja vorher null Ahnung gehabt.
Das sind heavy Prozesse.
Was es braucht, in Zürich die Prüfung zu bestehen. Aber ich meine, also, nur kurz, ich weiss, ich tue dich jetzt unterbrechen, aber das ist ja, das braucht ja so ein Durchhaltewillen.
Ja, also da hat mir sicher auch geholfen, dass ich schon eine andere harte Prüfung hinter mir hatte. Polizistin werden ist auch mit einem sehr heavy Auswahlverfahren verbunden. Man muss sehr viele Tests ablegen, man muss sich seelisch fast nackt machen und irgendwie zeigen, wer man ist. Es ist ein mehrstufiges Verfahren. Und dann bin ich vielleicht ein bisschen parater gewesen für die Anwaltsprüfung, aber ich glaube, nichts wirklich kann dich auf diesen Prozess vorbereiten, weil das, was du gerade sagst, das habe ich auch ganz oft erlebt, dass nicht auf den ersten Gump den Sprung zu schaffen, und das rührt einen ja dann immer massiv auf einen selber zurück. Also das ist verbunden mit sehr viel schwierigen Gefühlen, Aushalten, Unsicherheiten, sich auch immer wieder zu fragen, machen wir es nochmal? Also ich habe die Anwaltsprüfung die schriftlich im zweiten Gump dann genommen, aber die Zeiten dort vor und nachher, das ist extrem schwierig zum Aushalten.
Stimmt ja. Dass in Zürich 80% durchgehen? Ist das richtig,
ja, ich
die
glaube,
Zahl?
Es ist nicht ganz so einfach, das statistisch zu erfassen, weil pro Jahr die Zahlen erfasst werden, aber jemand ja auch im einen Jahr kann machen und im nächsten fertig wird. Ich glaube, so 50% ist so ein bisschen die Nummer, dass mindestens 50% mal irgendwo durchgehen. Ich habe einfach eine Scheissfreude, dass ich es am Schluss geschafft habe und jetzt kann zurückblicken auf das Erreichte. Und vor allem auch, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren in einem Beruf, wo ich einfach brennen kann mit allem, was ich kann. Und ich glaube, das vertiefen wir heute auch noch. Ich rede vor allem gerne über diesen Teil.
Das ist super. Ich muss eigentlich auch gar nicht noch viel anfügen bei dieser Bio. Du wirst sicher noch ganz viel erzählen. Aber was ich schon noch wichtig finde, ist, dass du ja auch ehemalige Präsidentin von der Pride Zürich bist und jetzt auch als Gemeinderätin gewählt.
Ja, das ist richtig. Ich hatte das Glück gehabt, als Gemeinderätin anzurutschen im letzten Sommer, auf Ende dieser Legislatur hin. Ich bin dann auch auf der Wiederwahlliste und fulminant wiedergewählt worden. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die meinen Namen irgendwo angeschrieben haben oder die Grüne Partei gewählt hat. Ich muss aber an dieser Stelle auch gerade sagen, jetzt, wo wir den Podcast aufnehmen, habe ich morgen meinen letzten Tag im Gemeinderat, weil ich mich entschieden habe, die Wahl abzulehnen und das Engagement nicht weiterzuführen. Das hat viele Gründe oder viel Zusammenhang eben auch mit meinem Beruf. Und ich merke, ich bin dort so Feuer und Flamme dabei und möchte gar nicht mehr reduzieren oder meinen Fokus noch auf etwas anderes lenken. Und der Gemeinderat Zürich ist wirklich anspruchsvoll für Berufstätige, es ist ein sogenanntes Vierabig-Parlament und das verstehe ich eigentlich nicht, wie man das in der heutigen Zeit noch so machen
kann. Das lassen wir mal so stehen.
Ja, wir können alle Systeme wechseln oder verändern. Ja. Bei gewissen muss man manchmal wirklich einfach für sich selber entscheiden. Mit diesen Voraussetzungen und mit dem Surrounding, wo ist, möchte ich das oder möchte ich das nicht? Und ich musste feststellen in den letzten Monaten, dass es stark an meine Substanz ist, weil ich eben neben der herausfordernden Berufstätigkeit wirklich auch einfach Zeit brauche, um mich ausbalancieren. Und das hat gefehlt, weil die Zeit in den Gemeinderat geflossen ist. Und ich glaube, es war auch eine Entscheidung für mich, gewesen, zu mir selber, für meine Gesundheit, dass ich das Engagement nicht verfolge. Aber du hast es erwähnt, Zurich Pride Festival, der Verein, der in der Stadt Zürich mittlerweile einen grossen Namen hat, da bin ich lange Zeit mit Herz und Seele dabei gewesen. Und ich muss euch auch ehrlich gestehen, ich habe nie ganz aufgehört, das auch ein bisschen als mein Baby zu betrachten, mich weiterhin sehr verbunden mit der Community, mit allen Forderungen, auch rechtlicher Art, politischer Art, die es einfach immer noch gibt in diesem Bereich. Vielleicht kommen wir nachher drauf, das ist auch eine Schnittmenge jetzt mit meinem Arbeitswirken, nämlich beispielsweise die Anerkennung von zwei Müttern, die ein Kind haben. Wir haben zwar jetzt mit der Ehe für alle viele Gleichstellungspunkte erreicht, aber wir sind noch so weit weg von echter Fairness und Gleichstellung. Und ja, das Feuer hat irgendwie nie ganz aufgehört. Und ich bin im Moment auch wieder so ein bisschen am Liegenbeugeln, mich dort wieder mehr einzugeben. Für die, die das vielleicht auch mitbekommen haben, Zurich Pride ist recht in einer Krise. Man hat das Festival dieses Jahr müssen absagen. Es wird nur, aber immerhin eine Demonstration durchgeführt. Und ja, ich merke, dort spüre ich immer noch Energie in mir innen, wo ich vielleicht deutlicher spüre als jetzt zum Beispiel für den Gemeinderat.
Wenn man, ihr seht die Lea nicht, und darum muss ich das schnell kurz schildern. Die Lea hat jetzt ein paar Mal darüber geredet, für was sie brennt. Im Moment, also jetzt, ich weiss auch, du hast deine eigene Kanzlei gegründet. Das ist so das neueste Feuer. Und wir haben aber auch darüber geredet, eben, was heisst, zum Beispiel so eine Anwaltsprüfung zu machen, was es heisst, Polizeiprüfung zu machen. Und du hast ja wieder Mut, wir haben mit der Steffi Buchli darüber geredet, auch was es für ein Prozess ist, immer wieder auch neue Prioritäten zu setzen. Und eben das, was du beschreibst, so zu merken, hey, jetzt stimmt meine Balance nicht mehr. Also ich brenne zwar für etwas, aber fürs andere brenne ich mehr. Und dann ein Abwägen hat auch viel mit Wert zu tun und dann auch Entscheidungen zu treffen und den Mut zu haben. Und was ich bei dir so rausgehöre, ist, okay, das brennt. Und das sieht man, darum sage ich das, jetzt schon beschrieben, man sieht so die Augen, es machen so bling, bling, bling. Ist das etwas, wenn jetzt du wirst die kleine Lea, sieht man das dort schon? Also, das Brennen, so, dass ich brenne für das, hast du schon als Kind das so gespürt?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon immer eine unglaublich positive Lebensenergie in mir inne gehabt. Und, schon auf dem Pausenplatz konnte ich etwas nicht aushalten. Und zwar, wenn man ungerecht war miteinander. Wenn es so Situationen gegeben hat, wo irgendwie, das kennen wir ja alle, dass irgendjemand das graue Müsli, sage ich jetzt mal liebevoll, von anderen irgendwie runtergemacht wird. Oder so Situationen, wo dann fünf auf eine gehen, das habe ich nie verputzt. Da bin ich immer angestanden, egal wer die Person war. Die habe ich manchmal auch selber nicht sympathisch gefunden, aber die Art und Weise habe ich ein No-Go gefunden. Und ich glaube, dort hat man vielleicht schon in Ansätzen gesehen, was nachher mein beruflicher Werdegang geworden ist, dass ich mich sehr dafür interessiere, mich für Gerechtigkeit einzusetzen, mir auch immer wieder Gedanken machen, was ist das überhaupt? Ich komme dort immer mehr, je länger zu der Antwort, dass es wirklich vor allem auch um Chancengerechtigkeit geht, um Fairness. Wie gehen wir miteinander um? Wir haben alle nicht die gleichen Voraussetzungen und die gleichen Gaben und die gleichen Schwierigkeiten und Hürden im Leben, aber mir geht es sehr stark darum, dass wir in einer Gesellschaft sind und einander für das stützen, aneinander Hand bieten, um allen die gleichen Chancen zu ermöglichen. Oder vielleicht ist das fast schon ein bisschen zu weit gegriffen. Also ich glaube, ich komme an einen Punkt, wo ich sage, es gibt gar nicht für alle die gleichen Chancen. Das ist eine Realität. Aber dann ist es mir erst recht wichtig, mich dort einzusetzen, wo ich sehe, dass Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten haben, wie ich vielleicht, wo ich dann kann helfen kann. Also zur Wirksamkeit ist mir dann ganz etwas Wichtiges.
Heisst für dich dann Fairness wie gleiche Recht für alle? Oder dass man, oder du schaffst ja jetzt sehr, du bist ja als Recht gebunden in deiner Arbeit, oder? Verstehe ich das richtig? Oder magst du das ein bisschen ausführen? Also, weil vielleicht, wenn man jetzt noch nie eine Anwältin gebraucht hat, weiss man vielleicht gar nicht so genau. Also man weiss, wie so, okay, wenn es eine Scheidung gibt, braucht man vielleicht eine Anwältin. Oder wenn ich beklaut werde, oder ja, oder dann gibt es die heftigen Fälle, Gerichtsprozess und so. Aber wenn du jetzt sagst, Fairness ist dir wichtig und quasi gleiche Chancen für alle, also was bedeutet das so in der Anwaltskanzlei?
Also zuerst einmal bedeutet es, finde ich, in einem Rechtsstaat, wo wir ja zum Glück sind, dass die Rechte Grundlage von unserem Zusammenleben sind. Das sind die Regeln, die aufgestellt werden, möglichst demokratisch gemacht, im Diskurs erarbeitet, aber halt immer auch historisch prägt, historisch gewachsen und veränderbar. Das habe ich immer ganz wichtig gefunden, eben Thema für Ehe für alle, wo ich meine erste Freundin am Gymi damals hatte, hat man noch nicht einmal das Partnerschaftsgesetz gehabt, geschweige denn die Möglichkeit, wirklich können, den gleichen Familiennamen zu tragen, miteinander zu heiraten, sich abzusichern. Und heute sind wir ganz am anderen Punkt, 26 Jahre später. Das hat mich schon immer fasziniert. Gleichzeitig habe ich auch so eine kleine Anarchistin in mir innen und finde Regeln manchmal auch etwas ganz Dummes. Und dann schaue ich auch, also dann finde ich es auch spannend, einmal, wie kann ich dann die umgehen? Oder wenn ich sie umgehe, ja, was kann mir dann passieren? Etc. Aber ja, also Recht ist der Dreh- und Angelpunkt auch von meiner Arbeit natürlich. Der Bezug zu Fairness ist natürlich, glaube ich, der, dass es eine Utopie ist. Es ist Richtwert und Utopie gleichzeitig, dass unser Rechtssystem sollte fair sein, dass unsere Regeln sollten gerecht sein. Was ich im Alltag erlebe, und ich begleite sehr viele Frauen, Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, an dieser Stelle vielleicht auch eine Triggerwarnung, wenn ich jetzt mehr über das Thema rede, dass Menschen, die vielleicht gerade sensibel sind auf das, nicht möchten weiterhören an dieser Stelle, sehe das jetzt da den Hinweis dafür. Ich erlebe viele Menschen, die etwas ganz Schlimmes erlebt haben, die sehr viel Ungerechtigkeit erlebt haben in Form von schweren Gewalttaten beispielsweise, wo ich dann als Rechtsanwältin eine Begleiterin kann sein in diesen rechtlichen Prozess. Also die allerwenigsten sind in einem Strafverfahren zum Beispiel je involviert gewesen. Und für die ist das dann etwas ganz Neues. Müssen mit einer Staatsanwältin zu reden, sich müssen befragen zu lassen, sich dem Prozess im Ganzen auszusetzen. Da bin ich eine Begleiterin und glaube, auch da wirklich einen Mehrwert können schaffen, mit diesen Frauen durch das durchzugehen, mich dafür einzusetzen, dass ihre Rechte gewahrt werden. Als Beispiel haben Opfer von einer Straftat, also die Opfereigenschaft ist eng definiert. Das ist man dann, wenn man in den engsten Persönlichkeitsrecht verletzt worden ist. Das ist also nicht jeder Mensch, der zum Beispiel wenn dir etwas gestohlen wird, dann bist du im Alltagswording ja auch Opfer von einem Diebstahl. Aber das bist du nicht im rechtlichen Sinn. Das bist du nur dann, wenn in deiner sexuellen oder körperlichen Integrität verletzt wirst. Und die Opfer haben spezielle Rechte gemäss unseren Gesetzen. Beispielsweise, dass man nicht am Täter wieder gegenübergestellt werden muss, dass Befragungssituationen in Übertragungssälen stattfinden etc. Man hat aber auch die Möglichkeit, Schadenersatz genugtuung einzuklagen von dem, der dich verletzt hat. Und für das bin ich da. Das ist dort, wo ich mein Fachwissen habe. Und im Gegensatz zu den Frauen, die ich begleite, die das vielleicht zum ersten Mal durchmachen, mache ich das tagtäglich. Und da kann ich, glaube ich, eine wertvolle Stütze sein, um im allerbesten Fall ein bisschen Gerechtigkeit zu erreichen. Aber ich sage euch auch ganz ehrlich, das ist, wie gesagt, auch oft eine Utopie.
Ich habe jetzt eigentlich ganz viele Fragen. Also das eine ist schon auch noch persönlich, wie du damit umgehst. Aber bevor wir vielleicht dort hingehen, Es ist ja schon ein Thema, oder? Ich habe ja zum Beispiel auch die Opferberaterin Agota Lavoye interviewt. Rape Culture ist ein Thema, eben Befragungen bei der Polizei, so Gerichtsverfahren, oder eben, was du jetzt schilderst, dass das Opfer eigentlich das Recht hat, nicht dem Täter gegenübergestellt werden, etc. Da läuft aber ja ganz viel auch schief. Und ohne, dass wir jetzt verunsichern bei den Zuhörerinnen, was aber gleich halt auch Realität ist und ein Fakt, magst du da etwas aus deiner Sichtweise dazu sagen?
Ja, ich kann an dieser Stelle wirklich nur empfehlen, sich unbedingt Hilfe zu holen. Wenn man betroffen ist von Gewalt oder etwas Schlimmes erlebt hat, dann ist mein erster und wichtigster Tipp, bleibt nicht allein damit. Geht euch Hilfe holen. Es gibt wunderbare Anlaufstellen, Opferhilfestellen, egal wo ihr wohnt,
in der Schweiz. Wir verlinken die übrigens in den Shownotes noch verlinken.
Sehr gut. Das ist ein Klick weniger in dem Fall oder eine Google-Suche weniger. Es gibt ganz viele unentgeltlich Arbeitende. Also für die, die Rat suchen, ist es gratis. Es ist anonym. Man muss keine Angst haben, dass man irgendwie gegen den eigenen Willen in ein Strafverfahren zum Beispiel reingepresst wird. Im Gegenteil, dort sind Fachpersonen, die damit umgehen können, die zuhören können. Und das nicht allein bleiben ist ganz, ganz ein wichtiger Schritt. Weil ab dem Moment, wo man nach einem Finger oder einer Hand greift, kann ich euch versprechen, dass es ganz viele andere Hände gibt, die dort dran sind, die mit Angebot da sind, die euch stützen können, die euch helfen können. Und eben eine davon kann ich sein oder eine andere Rechtsanwältin, die eben auch über die Opferhilfestellen grundsätzlich mal eine Gratisberatung in dem Sinn anbietet. Also man muss keine Angst haben vor hohen Anwaltskosten. Mindestens so erste Beratungen sind dann deckt von der Opferhilfe, von der Soforthilfe. Und durch das allein kommt man häufig zu so viel mehr Informationen. Man kann eine Auslegeordnung mit einer Rechtsanwältin machen und findet dann vielleicht heraus, was kann man machen, was wären die Konsequenzen, wenn man zum Beispiel eine Strafanzeige gegen jemanden macht. Oder aber eben, wenn man schon in einem laufenden Prozess ist, als Beispiel, wenn man häusliche Gewalt erlebt hat, wo dann die Polizei vor Ort kommt, dann wird auch manchmal gegen den Willen von einem selber einfach mal ein Strafverfahren angestoßen. Gerade wenn Kinder involviert sind, geht es ja auch darum, zu schauen, ob man da jemanden schützen muss. Und in solchen Fällen, also da, auch da bin ich häufig, dann komme ich in ein laufendes Strafverfahren rein und kann die Person, die Geschädigte, das Opfer begleiten, beraten, eben mich dafür einsetzen, dass die Rechte wahrgenommen werden, dass es korrekt läuft. Aber am Schluss ist es immer ganz stark der Wille von dieser Person, die vorgibt, was wir machen. Das ist auch mein Ansatz, so wie ich arbeite. Ich tue nicht den Frauen erzählen, was jetzt das Beste ist für ihre Situation, sondern ich höre zu und zeige auf, was Möglichkeiten sind. Und auf Grundlage von einer guten Information hoffe ich, dass meine Mandantinnen können entscheiden können, was für sie selber am besten ist. Und dort begleite ich sie dann.
Jetzt haben Mara und ich mal eine Folge gemacht, ein Zweiergespräch, wo wir darüber geredet haben, was hilft uns in Krisen. Da haben wir unter anderem gesagt, immer eben Optionen prüfen, also Plan B, C, D, E und F. Und ich finde das Bild, das du zeichnest, Lea, wahnsinnig starr mit diesen Händen. Und ich erlebe in meiner Arbeit, ich bin in meiner Arbeit oft eine der ersten Personen, die zum Beispiel von einem Übergriff erfährt. Und auch da, oder ist es mir wahnsinnig wichtig, sofort oder die Anlaufstellen parat zu haben und ermutigen. Und was ich auch wichtig finde auch, ist, dass sie ja das Recht mal kennen. Das gibt einem eine Art wie einen Rahmen. Also ich habe nämlich also so einen Bilderrahmen. Und das heisst ja noch nicht, dass wenn man es kennt, dass man dann muss in dem Rahmen schon in die Handlung kommen.
Nein, ganz genau.
Sondern, es ist amig wie auch, oder ich sage amig wie, hey, look, du kennst dann eben genau die Optionen und das kann dir wie etwas eröffnen, ein Bild. Und du kannst dann auch zuwarten mit diesen Schritten, die im Bild sind, oder?
Absolut. Genau. Das ist genau etwas, was ich auch ganz wichtig finde. Das erlebe ich auch oft, dass Menschen die Informationen mal entgegennehmen und nachher gleich noch Monate oder sogar Jahre in einer beispielsweise gewaltvollen Beziehung verbleiben. Und das ist eine Erfahrung, die ganz viele Opferberaterinnen auch kennen. Das frustriert als Außenstehende, gerade als Fachperson, häufig massiv. Also da kann ich vielleicht schnell von meiner Rolle als Polizistin auch erzählen. Du drehst innerlich durch, wenn du zum vierten Mal an die gleiche Adresse ausrückst und weisst, in dieser Adresse oder bei diesen zwei Menschen beispielsweise hat es schon x-mal geklopft, häufig oder manchmal auch in kurzen Abständen. Und als Polizistin, also wirklich, das heisst schon manchmal im Streifen, nein, jetzt müssen wir schon wieder zu denen. Also was ist denn dort? Und dann kommt automatisch so das, ja nein, aber wieso geht sie denn nicht? Wieso verlässt sie ihn nicht? Oder das gehört auch viel. Das ist auch ein innerer Dialog, wo viele Frauen ja in so einem Moment, glaube ich, führen. Und ich finde es ganz wichtig, da wertfrei zu bleiben und zu akzeptieren, dass es offenbar in dieser Situation stärkere Gründe gibt, zum Bleiben beispielsweise, als den eigentlich vermeintlich besseren Weg zu nehmen vom Gehen. Ich respektiere total, dass es ganz individuelle Abhängigkeiten gibt, die man manchmal auch einfach nicht sieht. Und ich finde es auch wichtig, dass man eben auch diesen Menschen die Hand reicht und aber dann auch die Geduld hat oder auch sich so weit wieder kann lösen von dem, ich will dieser Person jetzt helfen, dass man akzeptiert, das Individuum kann sich letztlich zuerst einmal nur selber helfen, indem sie diesen Schritt rausmacht, indem sie die Hand greift. Und da gehört es manchmal dazu, dass das Bild, der Rahmen, den du da beschrieben hast, Sarah, dass der manchmal auch einfach an der Wand kann imaginär hängen und die Person kann das immer wieder anschauen und irgendwann wird der richtige Moment da sein. Und ich kann jede Person einfach nur ermutigen, in so einem Moment den Mut zu haben, eben das, was bei euch immer wieder das Thema ist. Und ich hoffe, der Podcast trägt dazu bei, Mut zu machen, nicht in gewaltvollen Beziehungen zu bleiben, nicht in Situationen zu bleiben, wo man merkt, das tut mir nicht gut. Ich werde vielleicht sogar verletzt, psychisch oder physisch. Und dass ihr dann den Mut habt, euch jemandem anzuvertrauen.
Wir nehmen auch in die Shownotes Anlaufstellen, nicht nur Opferberatungsstellen, sondern auch weitere Beratungsstellen, zum Beispiel zu finanziellen Abhängigkeiten, weil das ist ja sehr oft auch ein Thema oder eben auch das Thema Familienrecht. Aufenthaltsrecht, da hängt natürlich auch sehr viel dran, dass Frauen sehr grosse Ängste haben, oder? Ich habe schon so oft gehört, nein, ich kann nicht gehen. Ich kann mir das nicht leisten. Ich verliere meine Kinder und so weiter. Und ich finde es mega wichtig, dass du das sagst. Merci vielmals.
Ja, das ist wirklich so. Das ist auch meine Realität, dass ich häufig die Menschen nicht nur im Strafprozess begleite, sondern dann eben auch Unterhaltsklagen, Eheschutzverfahren, Scheidungsprozess mit diesen Menschen durchmachen. Weil das eben genau auch so Co-Abhängigkeiten sind in der Regel, vor allem wenn Kinder da sind.
Und was ja dort auch immer wieder ist, das sind ja hochemotionale Geschichten. Und das gehöre ich dann amig. Und das Recht hat ja, das ist sehr sachlich, oder? Oder würdest du das auch sagen, es ist sachlich?
Manchmal ist grusig kalt, oder?
Ja,
also wirklich.
Und gleichzeitig ist ja dem innen auch eine Chance. Ja. Also gerade jetzt auch bei so Konflikten wie Scheidungen oder eben wenn es um die Kinder irgendwie geht. Siehst du das auch so?
Ja, ich sehe das auch so, dass es auch da wieder ganz wichtig ist, die Informationen zu haben und das eben auf eine Sachebene zu holen, das hochgradig Emotionale, dass man da damit auch manchmal eine gewisse Distanz kann schaffen vom zwischen dem Menschen und dem Problem beispielsweise. Also, dass man einfach Sachen, also, das ist auch meine Rolle, eben. Ich bin nicht Therapeutin, ich bin nicht Sozialarbeiterin. Ich schaue möglichst sachlich drauf und erkläre, was einfach die Hard Facts sind, die harten Möglichkeiten, und die sind häufig leider nicht einfach nur schön und gut, oder? Eben jetzt beispielsweise eine Trennung, wenn man gemeinsame Kinder hat, heisst immer auch, einen zweiten Haushalt müssen zu finanzieren. Häufig hat man zu wenig Geld, um zwei Haushalte vollständig auszustatten. Das heisst, es geht immer auch einher mit finanziellen Notlagen unter Umständen. Und das sind nicht schöne Situationen. Aber gleich glaube ich auch, das Versachliche kann helfen, den emotionalen Loslöseprozess auch ja, letztlich durchzumachen.
Mhm. Jetzt gibt es aber ja auch, nehme ich an, oder, viele Situationen, wo du vielleicht selber als ungerecht empfindest, oder?
Tagtäglich, mehrfach.
Weißt du, wie gehst du mit dem um? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, eben so Scheidungen oder eben Gewalt, Taten, sexualisierte Gewalt und so weiter. Und du wie merkst, es sind dann auch die Hände gebunden quasi von der rechtlichen Seite her. Vielleicht gibt es zu wenig Beweis oder
ja, das
und so weiter.
Ist ein grosser Teil von meinem Job bedeutet für mich selber auch Frust auszuhalten. Ich habe da gerade so vor allem die Prozesse vor mir, wo ich Opfer von Sexualstraftaten begleite und wir alle an dem Tisch wünschen sämtliche Täter nur die härteste Verurteilung. Wir wünschen den Opfer höchste Genugtuungszahlungen als kleinstes Minimum. Und nicht mal das kommen wir häufig über. Es ist leider so, wenn ihr die Statistiken anschaut, es werden extrem wenig Täter effektiv verurteilt. Das bedeutet immer auch, es gibt ganz viele Opfer, die nicht zu dieser Gerechtigkeit kommen, wo Recht für sie spricht und sagt, du bist Opfer, wir anerkennen dich als Opfer, wir zahlen dich fair als Opfer und wir verurteilen den Täter. Das ist ganz häufig eine ausbleibende Erfahrung für ganz viele Opfer.
Jetzt sagst du den Täter.
Ja, ich gendere nicht. Also ich glaube, da, wenn wir in der Thematik Gewaltdelikt sind, dann natürlich kann ich jetzt korrekt, wie wir immer sind, sagen, ja, natürlich gibt es auch das Umgekehrt. Ich will das gar nicht verharmlosen. Ein Mann kann genauso schreckliche Sachen erleben und genauso bezeichnet werden von einer Straftat. Das ist für mich außer Diskussion, aber ich glaube, die Mehrheiten und die glasklaren Zahlen zeigen uns, das Hauptproblem oder die Mehrheitserfahrung ist weiblich auf der Opferseite und Männer auf der Täterseite.
Und Männer werden auch sehr oft Opfer von anderen Männern, oder?
Ja, das ist auch ein Punkt. Also die schwereren Gewaltstraftaten, die es gibt, beispielsweise Messerstechereien, schwere Körperverletzungen, das sind viele, oft auch Fälle, die gerade in Zürich beispielsweise im Ausgangsviertel stattfinden, wenn alle betrunken und auf Drogen sind. Und
so der Polizei hast du das wahrscheinlich auch oft erlebt.
Da kommen oder? Oft auch Männer dann drunter, das ist wirklich so.
Aber wie gehst du gleich? Weißt du, du bist ja sehr ein optimistischer Mensch, so wie ich dich schon kennengelernt habe. Und sehr ein witziger, offener Mensch.
Humor,
so.
Humor.
Und ich habe das Gefühl, du bist so. Also weißt du, ich kenne in meiner Arbeit auch Prozess, wenn du dich sehr fest eben mit Gewalt beschäftigst, ganz viele weibliche Opfer interviewt haben, dass ich dann manchmal Phasen hatte, wo ich nicht mehr gut durch die Straße laufen und mega wohlwollend Männern gegenüber bin. Und merke dann, reflektiere mich natürlich schon dort drin, auch dass die Offenheit nicht zu verlieren. Aber wie machst du das?
Also Humor ist bei mir, glaube ich, eine ganz wichtige Ressource, wo ich mich selber immer wieder irgendwie daraus rausziehe oder Stimmung für mich selber auflockere. Aber natürlich im privaten Kontext dann, dort, wo es Lockerheit auch möglich ist, nicht unbedingt im Beruflichen. Wobei auch dort, also ich glaube, wenn ich meine Mandantinnen begleite, dann versuche ich das sehr menschlich zu machen. Und es gibt für mich nichts Schöneres als leichte Momente mit einer Klientin, wenn man beispielsweise vor einem angespannten, wenn sie sehr angespannt mit mir vor einem Gerichtssaal wartet, darauf, dass sie nachher gerade befragt wird. Und wenn es dann einen kurzen Lacher kann geben oder etwas, das entspannt, dann ist das ja noch so schön. Aber natürlich nur sehr bedingt möglich. Also wie gehe ich damit um? Ich glaube, ja, es bringt die Prüfe, die ich bis jetzt ausgeübt habe, bringen mit sich, dass man immer wieder dringend muss darüber reflektieren, was macht das mit einem? Und bei der Polizeiarbeit habe ich gemerkt, es ist mir vieles wie zu nahe gegangen oder ich habe vielleicht nicht alles immer gut verarbeiten können. Das ist ja auch ein Phänomen, dass man das im Nachhinein dann häufig feststellt. Ich habe gemerkt, dass es ganz wichtig für mich persönlich ist, einen Ausgleich zu haben, eine Balance in mir innen zu finden. Bei mir ist es hat sehr viel mit Sport zu tun, sehr viel mit gesunden Beziehungen pflegen, wo ich einen Boden habe, wo ich dann wieder drauf kann stehen. Und wenn der fehlt, dann ist dann auch das andere schwierig. Aber was ich eigentlich noch fast die interessantere Frage finde, ist, wie gehen die Betroffenen von Gewalt mit dem um? Wie wie finden Sie wieder zu Ressourcen und wieder zu Möglichkeit von blühen können? Und das ist ein Anliegen, wo ich auch sehr mit Visionen verfolge, wo ich Gedankenspiel im Moment habe, etwas in die Richtung mitzuentwickeln, wo ich wie eine Art ein Safe Space möchte schaffen für Betroffene von Gewalt, weil ich kenne sehr viele von denen, das sind meine Klientinnen, die machen sehr oft sehr ähnliche Erfahrungen und ich weiss aber, dass sie sich selber so fühlen, als wären sie die Einzige, wo das je passiert oder die Einzige, die so dumm war, um noch zu bleiben, oder jetzt mit dem Wort von Klientinnen das dann sozusagen und ich denke dann manchmal so, Mann, ich würde die mega gerne zusammenbringen. Oder gerade wenn sich irgendwie Fälle mega ähneln oder Persönlichkeiten mega ähnlich sind, wo ich so denke, ihr müsst, also die zwei müssen eigentlich mal vielleicht zusammenhocken, weil ich so eine Stärke drin sehe oder so eine Ressource, sich gegenseitig zu stärken und im Austausch zu sein miteinander, eben die Geschichten zu teilen. Und das ist natürlich hochsensibel, weil jemand, der eine schwere Sexualstraftat erlebt hat, die redet nicht einfach so mit jemandem über die schlimmsten Details. Und mit mir redet sie darüber, ich kenne die Details dann und ich denke manchmal, ich wünsche ihnen noch mehr Möglichkeiten, sich wie zu vernetzen mit anderen Betroffenen. Im Übrigen habe ich da nicht die Vorstellung, dass die sich dann wie bei einer Selbsthilfegruppe um den Tisch die Hände heben und sich einfach nur von den erlebten Taten erzählen. Natürlich nicht, sondern ich würde gerne den Raum gestalten, dass Begegnung möglich ist, aber wo vor allem dann ein Empowerment stattfinden soll, wo die wiederum selber entscheiden, was dann denen gut tut. Ob sie dann zusammen gehen, Badminton spielen oder Blümchen pflücken oder das Patriarchat zerreissen in der Luft. Da bin ich dann total offen, oder? Aber das ist so etwas, wo ich gerne würd mitentwickeln. Vielleicht gibt es da Zuhörerinnen oder Zuhörer, die eine Idee in die Richtung mit haben oder sich bei mir mal melden und wir mal brainstormen, wie wir das entwickeln könnten.
Ich tue auch gerne mit dir brainstormen. Mich berührt sehr, sehr fest. Ich glaube, dass der Mut zur Verletzlichkeit eben Verbindung möglich macht und Scham nimmt und Schuld nimmt. Ich beobachte in meiner Arbeit nach wie vor, dass die Schuld und die Scham so unglaublich tief sitzt. Und ich habe auch in meinem eigenen Leben bei Übergriffen, die ich erlebt habe, einfach auch selber erfahren, wie ganz schnell oder die Frage kommt, wie hat mir das passieren können, wie bin ich in die Situation gekommen, wieso habe ich es nicht früher gemerkt, ich hätte doch sollen und ich bin doch feministisch erzogen worden. Und das sind so die Aussagen, die ich immer wieder höre, wo ich auch merke in meiner Arbeit, aber auch in meinem Umfeld, dass das auch Frauen daran hindert, rechtliche Schritte einzuleiten, eben die Hand zu nehmen, danach zu fragen, weil sie so beschämt sind. Oder? Und wir kennen jetzt alle, die Scham muss die Seite wechseln. Aber ich glaube, wenn man dann darüber redet, und das interessiert mich ganz fest in meiner Arbeit, ist nämlich der Alltagstransfer. Oder das eine ist, ja, es muss.
Genau, wie machen wir es dann?
Wie machen wir es dann? Aber was heisst denn das ganz, ganz konkret? Ja. Und ich glaube, das, was du jetzt sagst, wäre ein konkreter Schritt, nämlich noch viel mehr vernetzen und verbinden. Weil was dann passiert, ist das Merken, okay, aha, ich, die auch. Und alle haben die Schuld, alle haben die Scham. Und dann kann es ja gar nicht nur individuell an mir liegen und nur ich muss noch mehr an mir arbeiten, sondern wir können uns verbinden,
Genau. Ich habe eben noch eine Idee, dass es nicht nur die Scham muss die Seite wechseln, sondern die Scham können wir auch zerstampfen, zertrümmern. Yes. Ich kleine Teile verhacken miteinander, weil dann wird es einfacher, sie zu tragen, sie zu verteilen, sie vielleicht wie
schön.
Pulver gleich auf der Handfläche und weg ist es. Also ich weiss eben genau, es ist so eine schöne Vorstellung und wir wissen alle, es ist unfassbar schwierig und ich weiss, dass es nicht von heute auf morgen zerstampft ist zu Pulver. Aber ich glaube ganz fest, dass wenn wir miteinander reden, wenn wir unsere Erfahrungen teilen, eben gerade die Scham behafteten Themen miteinander ausbreitet, in einem sicheren Raum, wo wir wissen, uns passiert da innen nichts, dann glaube ich, hat das eine unglaubliche Kraft im Kollektiv, das Stückchen für Stückchen mit dem Pickel zu verkleinern. Und nachher, was mit den kleineren Stückchen von dieser Scham passiert, das können wir dann auch noch offen lassen. Die einen rollen vielleicht zur Tür aus, die anderen schmeißen wir aktiv aus dem Fenster in die Limmat. Die dritten kommen zerstampfen zu Pulver und wegatmen. Und ja, nicht selten hoffentlich rühren wir auch einen Stein auf die andere Seite, wo sie nämlich verdammt nochmal hingehört.
Ja, und dort will ich
noch ergänzen. Ich habe Gänsehaut.
Also ich brenne da rein. Es holt mich natürlich auch
ich
voll
ab. Ja.
Und ich finde es so wichtig, dass man das, weil ich glaube, im Prozess, oder, auch von Selbstermächtigung oder von sich rauslösen aus so Beziehungen, wie du jetzt geschildert hast, gehört ganz ja fest dazu, dass man überhaupt einmal erkennt, in was man innen ist und was man erlebt. Und das ist ja auch ein Grund, wieso so, wie man so schwer aus dem rauskommt, ist, dass man ja ganz lang, und es ist ja nicht, sehr oft ist es nicht so klar. Es ist nicht einfach, dass eine Frau abgeschlagen wird von einem Mann und sie blutet im Gesicht und dann kann man sagen, dass sie, sondern sehr oft ist es ja auch, und da nehme ich im Fall auch, queere Beziehungen nicht aus. Es ist psychische Gewalt, ja. Es ist sogenanntes Gaslighting, Absprechen von deiner Wahrnehmung, Verträge, Beschämung.
Es sind ganz oft schleichende
Prozesse, bis du eigentlich gar nicht mehr weißt, wer du bist und die Macht über dich selber und über deine Handlungen total verlierst. Es gibt so ein mega gutes Bild von, dass man so geschüttelt wird und dann wird man wieder mit Liebe zum Beispiel, also dann wird man wieder so umarmt, dann wirst du wieder geschüttelt wird und immer schneller und so. Am Schluss weisst du weder, was oben und was unten ist. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einerseits fürs Verständnis, andererseits auch nachher eben, um so Verbindungsräume zu schaffen, aber auch zum Erkennen, dass da drin eben die Scham so stark ist und dass das ein mega Machtinstrument ist, auch vom Patriarchat oder wenn man es jetzt weniger abstrakt will sagen, wirklich von diesen Beziehungen.
Ja.
Und wenn man das erkennt und kann benennen, ist schon ein mega Schritt gemacht, oder?
Ja, dass immer wieder bei dem eben darüber reden, nicht unbedingt nur für sich selber dann Wort zu finden, vielleicht finden ja die anderen auch für einen und nur schon ein Aussenblick, wo an einer Frau bestätigt, das ist gerade eine mega schwierige Situation oder ja, wir sehen deine Co-Abhängigkeit oder so. Ich glaube, allein das kann es enablen sein, also es unterstützen.
Und dann natürlich eben das, was du schilderst, oder, zu erleben, dass es anderen auch so geht. Das heisst, ich bin ja nicht allein. Es ist nicht individuell, sondern das ist ein Machtinstrument, das viele erleben, oder?
Ja, und was dort auch ist, ist ja, dass ganz viel, und ich habe das auch selber erlebt, oder? Also wir erleben als Frau oft dort Gewalt, wo man sie wirklich gar nicht erwartet. Nämlich in der Partnerschaft, bei Menschen, die uns näher sind. Und dann, wenn das ja passiert, geht wie eine Art Abgrund auf. Weil das Verhalten, das der Mensch dann zeigt, passt ja null zu dem, was man sonst kennt.
Man ist ja wie im Schock dann
auch. Genau. Und das ist ein Abgrund. Und da weiss man auch aus der Psychologie, dass Menschen können den Abgrund verdrängen, sie können ihn negieren, sie können auch selber sich nicht mehr glauben und sie sind wie, sie bringen es nicht zusammen. Und wenn nachher der Mensch wieder nett ist, dann geht der Abgrund weg. Und ich habe selber, wo mir so ein Abgrund begegnet ist, habe ich meiner besten Freundin angerufen, weil ich habe gespürt, jetzt ist mir gerade ein Abgrund begegnet, wo ich könnte wegtun. Und ich habe ihr angerufen und gesagt, ich muss dir jetzt etwas erzählen, was passiert ist, weil ich weiss nicht, ob ich noch einen Tag später den Mut dazu.
Ja.
Und das ist so gut, dass ich das gemacht habe, weil dann in dem Moment habe ich gewusst, jetzt muss ich handeln.
Ja, ich glaube, über den Mut kommt man in die Handlung.
Genau.
Ja.
Und was ich aber glaube, was eben möglich wird, wenn du könntest deine Vision umsetzen, Lea, und darum, ich habe wirklich Hühnerhaut, bitte mach das, ist eben auch, dass man zusammen kann die Abgründe eben wie, also ich habe wie so ein Bild, oder? Wenn jede Einzelne so muss den Abgrund allein irgendwie tragen, dann ist sie einem so
nein,
oben.
Genau. Nein, also mit dem Abgrund verbinde ich ja auch Brücken drüber zu bauen.
Genau.
Oder? Und es gibt schon so viele Brücken, wo andere drüber gelaufen sind. Und ich, genau das ist das, was ich meine. Ich stelle immer wieder fest, dass jede Frau wieder wie bei sich selber ja für sich muss anfangen. Weil in ihrem Leben ist die Brücke noch nicht da.
Genau.
Und ich fände es mega schön, wenn man einander an der Hand nehmen kann, noch mehr, als das bis heute schon möglich ist, um über die gemeinsamen Brücken, die man schon gebaut hat oder wo andere gebaut hat, ein Stück weit drüber zu laufen. Und manchmal auch vielleicht dann zu erkennen, der Abgrund ist gar nicht so tief, beispielsweise. Weil eben irgendwie, man fällt gar nicht ins Bodenlose, sondern da sind andere Menschen oder andere Netzwerke, die einen auffangen können, wo auch Hilfesysteme ja rum sind, die wir alle kennen. Aber genau das ist ja auch ein Problem, dass es wahnsinnig viele Hürden gibt zu diesen Hilfssystemen, doch immer noch, oder? Also, es gibt leider immer noch viele Frauen, die in sehr beengten Verhältnissen vielleicht nicht mit der Sprachfähigkeit da sind oder andere Formen von Hürden noch zusätzlich haben. Und denen müssen wir ja helfen. Das sind die, wo man das Angebot muss zeigen. Also auch wieder nicht matriarchal denkt, ich muss sie retten, sondern ich wünsche mir, dass so Menschen Zugang bekommen zu diesen Informationen, zu diesen Helfersystemen, die es ja gibt, und dann zu zeigen, wie man die nutzen kann. Das ist eine grosse Motivation bei mir.
Ja, und da sprichst du ja etwas mega Wichtiges an, oder? Und das ist auch das Thema Inklusion. Und weil halt auch Abhängigkeiten bei gewissen Menschen stärker ist als bei anderen oder eben die Hürden nachher auch grösser. Sei das jetzt sprachlich, kulturell, aufgrund von einer Behinderung oder weil man in einer Gruppe ist, wo einfach die Scham noch grösser ist. Oder?
Ja, genau. Und ich manchmal auch denke, wir wissen vielleicht noch von ganz vielen gar nicht, oder? Wo der Zugang irgendwie fehlt, weil, ich weiss jetzt nicht, ich mache ein Beispiel, ich vermute mal, wenn man auf Gebärdendolmetschung angewiesen wäre, ist es nicht gleich einfach, einen Termin bei einer Opferhilfe abzumachen.
Genau,
oder?
Ist
also
so.
Das ist genau das, was du sagst.
Also es ist jetzt in Zürich, dass vom Kanton Zürich die Opferberatungsstellen mega an dem Thema dran sind. Ja. Also vor allem auch für Menschen mit kognitiven Behinderungen. Ja. Also eben zum Beispiel Informationen in einfacher Sprache, in leichter Sprache. Und natürlich die Sensibilisierung.
Sensibilisierung,
weil
ja.
Sehr oft wird ja auch nicht geglaubt, oder? Also, oder dass man dann halt wie so denkt, ah, der Mensch hat wie die Fähigkeit, gar nicht die Situation richtig einzuordnen. Das ist sicher übertrieben oder so.
Ja, und da sind wir gerade wieder bei einem Thema, was kann Politik noch oder was muss Politik noch, oder? Weil ich glaube, auch da gibt es leider sehr viele in dieser Schweiz, die das Gefühl haben, ja, wir machen ja genug für die Frauen und Gleichstellung und Opferberatung. Ich meine, auf eidgenössischer Ebene kämpfen wir wieder um Gelder, es wird wieder gestrichen. Wir raufen uns die Haare und können es kaum glauben. Und das zeigt einfach auch wieder, es braucht eben immer noch ein Engagement, es hört nicht auf, dass man dort auch politisch muss aktiv bleiben, dass man um Gelder muss kämpfen, dass Investitionen von Steuergeldern in die Richtung gehen, wo man eben schon bestehende, teilweise sehr gute Angebote weiter ausbauen kann, dass man mehr Schutzplätze für Gewaltbetroffene kann schaffen, eben beispielsweise Barrieren abbauen im Behindertengleichstellungsthema ist auch mit Kosten verbunden. Und da sehen wir doch immer wieder, dass auch wir gerade in der reichen Stadt Zürich immer noch teilweise so weit hinterherhinken, wo ich denke, Leute, wirklich? Also so auf Selbstverständlichkeit, oder? Wo auch, ich sage es euch ehrlich, es war auch mit dem Grund, wieso ich denke, kann, im Gemeinderat ist eine gute Idee, weil eben genau so Sachen noch mehr zu pushen und dafür zu sorgen, dass die richtigen Projekte die richtige Unterstützung bekommen.
Und dort ist ja, oder? Denkt man so, oder man lässt dir zu und man spürt das Feuer, man spürt Begeisterung und man spürt vor allem auch, du möchtest gestalten. Das wird auch ein Grund sein, wieso du dich selbstständig gemacht hast. Ist das eine These, die verhebt, das wollen auch gestalten?
Ja, das verhebt, glaube ich, absolut. Es ist ja irgendwie aber auch wie so ein natürliches Wachstum gewesen in den letzten Jahren. Ich habe in einer renommierten Anwaltskanzlei bei Landmann und Partner meine ersten Flugversuche unternommen und das war eine wunderbare Erfahrung, hochkompetente Leute getroffen, wo ich sehr viel lernen konnte. Und ich jetzt aber auch gemerkt habe, es ist wie Zeit, um wegfliege, ich beflüge. Ich möchte mein eigenes System auch mitgestalten. Da hast du völlig den Nagel auf den Kopf getroffen. Ich möchte meine eigenen Entscheidungen können treffen. Ich möchte mein eigenes Team können zusammenstellen oder mit beeinflussen.
Also, wie gross ist das Team?
Wir sind jetzt 4 Frauen, die auf Augenhöhe miteinander die Kanzlei gegründet haben und miteinander zusammenarbeiten. Wir sind 3 Anwältinnen und eine Administrationsfachkraft. Und wir möchten auch noch weiter wachsen. Es ist sicher ein Thema, dass wir ja, ich denke schon auch die frauenspezifischen Themen ab decken, aber bei weitem nicht nur. Also wir sind ja auch sehr vielfältig aufgestellt, vor allem im Bereich Strafrecht, aber auch eben Familienrecht, wie schon gesagt. Freuen uns da, wenn wir noch weitere Leute dazugewinnen können. Aber ich merke einfach, es ist so etwas Wertvolles, ein gesundes Arbeitsumfeld zu haben, gerne zu arbeiten gehen mit Leuten, wo man einfach den gleichen Vibe hat, wo einfach auf Augenhöhe begegnet wird und eben nicht so das, was gerade in der Anwaltsbranche schon immer auch noch weit verbreitet ist, so das hierarchische Denken häufig doch noch tief drinnen ist. Das liegt mir überhaupt nicht. Das ist nicht meine Art, die Welt zu sehen. Und da so einfach mein eigenes Ding zu machen mit meinen Partnerinnen, finde ich grossartig. Absolut die richtige Entscheidung gewesen.
Da leuchten die Augen wieder. Jetzt hast du vorher ja eben eigentlich auch so ein bisschen Motivation angesprochen, wieso du in Politik bist. Und gleichzeitig ja, ist es dann daran gescheitert, wo für mich zum Beispiel auch der Grund wäre, nicht in die Politik zu gehen, weil es unglaublich viele Ressourcen braucht. Also es ist einfach so eine kräftezehrende Arbeit, die ganz viel auch erschöpft daran. Und gleichzeitig ist es dann das ja auch so frustrierend, weil man bräuchte ja, eben man bräuchte dich in der Politik. Und gerade jetzt, wenn wir mit Mara und ich einen Menschen begleiten mit einer Behinderung, dann wird man auf ein Thema so gestossen, wo mir ist es nicht klar gewesen. Also mir ist es wirklich nicht bewusst gewesen, wie viel da im Argen liegt. Und wenn man dann schaut, ja, wieso ist das so? Also wieso ist es zum Beispiel auch so, dass Menschen mit Körperbehinderungen mehr Recht haben als Menschen mit kognitiven Behinderungen, dann merkt man, okay, das Thema hat null Lobby.
Ja,
weil die Selbstbetroffenen können sich nicht für sich stark machen. Und dann weiss man, okay, die Lobby macht auch Politik, dann, ja, okay, dort ist viel Geld. Also dort, oder, wo viel Geld ist, hat es grosse Lobbys.
Ja, das ist die Realität, ja.
Und das ist ja manchmal dann auch im Recht der Realität.
Absolut.
Also das heisst, dass finanzielle Privilegien auch zu mehr Recht können führen.
Absolut. Und umso wichtiger ist ja, dass wir uns eben auch stark machen für Themen, die eben noch zu wenig vertreten sind oder wo man wissen, dass die Betroffenen selber sich das gar nicht gleich können holen oder selber die Lobbyarbeit machen. Da sind wir wieder bei meiner Pausenplatz-Situation, wo einfach das graue Mäuschen, wo schwach im Ecke von allen irgendwie bedrängt wird, denen müssen wir helfen. Oder dort müssen wir erst recht ein Co-Streitschaft sein. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig auch gelernt habe in meiner Arbeit, in der Pride, oder? Wo ich zuerst immer so, ja, ich bin lesbisch, ich möchte für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren insbesondere mich einsetzen und dann auf dem Weg so gemerkt habe, aha, da gibt es natürlich noch ganz viel mehr im Spektrum oder Thema Geschlechtervielfalt oder das Recht von trans, non-binären Personen als eines von vielen Beispielen, eben dann auch die verschiedenen Betroffenheiten, Anführungszeichen, dass es ja auch Menschen mit Fluchtgeschichte kann geben kann, die dann schwul, lesbisch, bisexuell, LGBT, irgendwas, oder eben Barrieren, angewiesen sind auf Barrierefreiheit, dass ich da ganz, ganz viel gelernt habe, dass es neben meiner eigenen Betroffenheit ja noch ganz viele andere gibt, wo ich mich auch dafür einsetzen kann.
Ja, und dass es innerhalb von einer betroffenen Gruppe eben auch die kann geben, die besser und die schlechter gestellt sind. Und dass es nicht muss heißen, wenn es jemandem dort drin besser geht, dass es allen besser geht.
Ja, ja, absolut.
Ich bin froh, dass du das Thema auch noch LGBTQ noch mal reinbringst. Ich würde noch gerne noch mal kurz darüber reden. Weißt du, wenn du jetzt so aus deiner Tätigkeit, jetzt aus dem Recht, also als Anwältin, aber auch in deinem, sag jetzt mal, Aktivismus, ich weiss nicht, ob man es so kann nennen, darf nennen,
ja,
Engagement, wo findest du, dass jetzt in der Schweiz wirklich noch recht brach liegt oder wo es politisch noch mehr bräuchte jetzt auch, also wir haben jetzt auch über Behindertenrecht geredet, wir reden auch in anderen Folgen darüber, wir haben auch über Migrationsrecht schon geredet. Was findest du in Bezug auf LGBTQIA-Recht?
Also was ich in meinem Berufsalltag häufig auch begleite, sind alternative Familienformen. Und ich sage jetzt mal als einfachere Beispiel, Anführungszeichen, sind eben beispielsweise zwei Frauen, die einen gemeinsamen Kinderwunsch umsetzen. Die weichen häufig aus aufs Ausland. Grund dafür ist sehr häufig, dass der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin für ein lesbisches Paar in der Schweiz wahnsinnig immer noch begrenzt ist, respektive muss sich bewusst sein, dort treffen dann Medizinpersonen für einen die Auswahl vom Spender beispielsweise, wissen viele nicht. Wenn sie sich dann damit beschäftigen und merken, das ist so, dann weichen sie aus ins Ausland, weil sie verständlicherweise mehr möchten auswählen können, wer dann der Spender ist beispielsweise. Und wenn dann das Kind auf die Welt kommt, kann man in der Schweiz immer noch nur über die Stiefkindadoption die rechtliche Elternschaft von der Co-Mutter erreichen. Das heisst, sie ist nicht ab Geburt Mutter von dem Kind.
Und es ist ein mega Verfahren, muss man und dazu sagen.
Es ist ein mega Verfahren, das sogenannte Stiefkindadoption heisst. Ich werde immer wieder hässig ab dem Wort Stiefkindadoption. Es hat für mich nichts mit einem Stiefkind zu tun. Es hat nichts mit einer Adoption zu tun. Sondern es ist eine Wunschkindanerkennung. Wenn überhaupt. Es ist ein gemeinsamer Familienwunsch, der umgesetzt worden ist und wo enorm viele Hürden immer noch bestimmt, für so ein Paar dann zu dieser rechtlichen Elternschaft zu kommen. Und das sind hochbelastende
Prozesse. Zum Beispiel heim, oder?
Es gibt eine Sozialabklärung, genau.
Also man muss, Beauftragte von der
Kesp. Man muss notabene immer noch ein Jahr warten, bis man überhaupt kann das beantragen. Das ist jetzt gerade zum Glück in der Revision wird das quasi gekippt. Aber es ist immer noch so, dass man ganz, ganz viel Formular, Beilagen, also Dokumente muss einreichen. Man muss quasi als in Anführungszeichen adoptierende Person, also Anführungszeichen, weil es eben in meinen Augen der falsche Begriff ist, die Co-Mutter muss wie eine Art am Staat gegenüber beweisen, dass sie gesund genug ist und finanziell genug gut und einfach alles Mögliche genug gut ist, um jetzt die rechtliche Elternschaft noch zu bekommen. Und für das ist extrem aufwendig. Also man muss bis zu 20, 25 verschiedene Dokumente einreichen, die muss man ja auch zuerst besorgen. Und dann genau kommt über KESB gibt es einen sogenannten Sozialbericht, wo eine KESB-Mitarbeiterin, ein KESB-Mitarbeiter heimkommen und dann quasi irgendwie schauen, ob jetzt das da okay ist für das Kind und ob man da die Adoption dann kann bewilligen.
Also es wäre eigentlich, wie wenn man sich vorstellt, dass bei jeder Schwangerschaft könnte die beauftragte Person heim und würde jetzt
absurd.
Zum Beispiel einfach die Familie prüfen.
Und dann noch das wichtigste Detail, wir haben immer noch die gesetzliche Voraussetzung, dass man 3 Jahre muss einen gemeinsamen Haushalt geführt haben. Neben der Voraussetzung, dass man ein Jahr Pflegejahr muss können anweisen, was einfach unfassbar nicht mehr mit den heutigen Realitäten übereinstimmt. Ich habe zum Beispiel 2 Klientinnen, die aufgrund von beruflichen Situation international tätig sind und zwar schon irgendwie gefühlt 10 Jahre ein Paar sind, aber den gemeinsamen Wohnsitz haben sie erst mehr oder weniger mit Geburtszeit um dann begründet. Und das heisst einfach faktisch, dass die 3 Jahre warten, bis sie das Kind überhaupt in eine rechtssichere Position bringen können. Und das ist das, was mich so grottig stört. Man behandelt die Kinder unterschiedlich. das Kind von einem lesbischen Paar hat nicht die gleichen Rechte, nicht die gleichen Absicherungen wie ein Kind, das von mir aus durch einen One-Night-Stand entstanden ist und nachher eine Vaterschaftsanerkennung gibt. Und das ist einfach etwas, wo ich wirklich merke, das ist die Realität von ganz vielen lesbischen Paaren in der Schweiz, wo noch politisch sehr viel zu tun gibt.
Und das ist nur ein Beispiel.
Das ist nur ein Beispiel, ja.
Und ich möchte da wirklich auch einen kleinen Aufruf machen an unsere Hörerinnen. Also auch wenn ihr nicht in queeren Beziehungen lebt oder nicht lesbisch seid, auch wenn ihr keine Behinderung habt, informiert euch mal über die Situationen, über die Rechtslagen. Und es ist wirklich sehr oft, ist es sehr, sehr politisch. Eben, wo legt man den Fokus und wo sagt man einfach, ja, das sind ja nur wenige. Aber für, es sind häufig nicht mal so wenige, ist das eine. Und das andere ist eben das, was du am Anfang ja gesagt hast, oder? Fairness, gleiche Rechte für alle. Und wenn man von Gleichstellung und gleichen Rechten redet für alle, wenn man eben für alle.
Ja, man muss gar nicht so, finde ich, in die Individualthemen tief eintauchen, wenn man das nicht möchte, wenn man quasi nicht selber davon betroffen ist. Aber dann schaut euch bitte genau an, wen wählt ihr, welche Parteien, welche Vertretenden und vor allem überhaupt nutzt eure Stimmrechte, die könnt. Nutzt eure Wahlmöglichkeiten, geht an die Urne, weil das ist einfach eine Realität, oder? Dass man sieht, wir haben immer noch eine starke bürgerliche, sogenannte bürgerlich-konservative Mehrheit, vor allem auch auf eidgenössischer Ebene, aber auch oft kantonal etc., wo einfach eben letztlich dann der Grund dafür sind, weshalb dann die Steueroptimierung vom Unternehmen sehr viel mehr nicht nur Lobbyarbeit erfährt, sondern auch einfach effektiv Mehrheiten findet, aber die Rechte von Minderheiten oder Gleichstellungsthemen dann hinten runterpurzeln.
Yes. Wir sind fast am Ende von dem Gespräch.
Ich sage jetzt etwas, was ich in dem Podcast immer wieder sage. Wir könnten noch ewig
weiterreden. Und auch noch weitere
Gespräche. Das ist wirklich, wenn wir mal so lange Nacht des Podcasts machen.
Ja.
Mara, Buchtipp.
Buchtipp. Also Mara, ja, lange Nacht der Podcast und ich alles gesagt oder nicht? Irgendwie ist auch nie alles gesagt.
Nein, auf den Anspruch sollte man auch nicht haben, wenn man podcastet.
Nein, das ist, oder auch überhaupt im Leben. ich empfehle ein Buch von einem Autor und der heisst Matthias Kreienbrink und das Buch heisst «Scham». Und es ist erschienen im Kösel Verlag im 2025 und setzt sich eben mit dem Gefühl auseinander, das wir jetzt auch ganz fest besprochen haben während dem Gespräch. Was ist das überhaupt für ein Gefühl, die Scham, und wer profitiert von dieser Scham? Und ja, das ist mein Buchtipp für heute.
Ja, ich habe so einen Gedanken, der mich jetzt immer wieder durch das Gespräch begleitet hat. Das ist das, was der Herbert Grönemeyer schon gesungen hat und er weiss, von was er singt. Er hat in sehr kurzer Zeit fast gleichzeitig seine Frau und seinen Bruder an den Tod verloren. Das Leben ist nicht fair. Und man redet in meiner Arbeit von einem emotionalen Bewusstsein, wenn man das kann annehmen kann, dass das so ist. Ganz viele Menschen halten die Illusion aufrecht, dass es eine Fairness gibt, wenn ich nur genug tun, dann. Und gleichzeitig sitzen dann bei mir auf dem Stuhl Menschen, die schlimme Schicksalsschläge erleben, die wirklich alles andere als fair sind. Und dann kommt das natürliche Gefühl völlig menschlich, man hadert, wieso gerade ich? Wieso ist das mir passiert? Wieso? Und wieso ist es so unglaublich unfair, manchmal das Leben, und tut so fest weh? Und in dem Innen ist dann oft eine Ohnmacht. Und Ohnmacht, das lähmt. Wir erstarren, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Und darum, wenn ihr dem Gefühl begegnet, und das passiert einem auch, wenn man sich fest mit Gerechtigkeit auseinandersetzt. Ich kann ein Grossvater hatte, der von den Nazis verfolgt worden ist. Und ich bin dort als Kind zuerst mal so in das Gefühl hineingekommen, von wieso? Also, es ist doch unfair. Also, wieso ist das passiert im Zweiten Weltkrieg? Und ich mag mich so an das Gefühl erinnern, von totalem Unverständnis, wo ich gemerkt habe, wir können fast daran verzweifeln, wie es so unfair ist und so gemein. Und wenn ihr das Gefühl kennt und ihr merkt, das macht euch auch ohnmächtig und ihr fühlt euch dann wie nicht mehr handlungsfähig, ist immer der wichtigste Schritt, das wir auch anerkennen. So, ja. Ja, es ist verdammt unfair.
Und jetzt kommt von mir noch eine Handlungsanweisung für den Alltag.
Es ist nicht fair. Und dann mache ich manchmal wie so ein bisschen die Übung von diesen zwei Kreisen. Nämlich, was kann ich, also es gibt einen Kreis, den ich tatsächlich nicht beeinflussen kann. Und das gibt's. Und dann gibt's aber immer einen Kreis, wo ich kann vielleicht die Hand nehmen, genau, wo die Lea gesagt hat, Hilfe holen, einer Freundin davon erzählen, wie ich es gemacht habe. Und der Kreis von «Ich kann in die Handlung kommen» ist unglaublich wichtig, um aus dieser Ohnmacht rauszukommen.
Und die Handlungsmacht im Alltag, in den kleinsten Situationen zu finden, das wäre mein Alltagstipp gewesen, der auch in die Richtung geht, wie gehe ich manchmal mit dem Frust um oder mit Niederlagen oder Unfairness. Ich selber kann ja Fairness geben. Ich selber kann manchmal mit so wenig und sechs an der Mikrokasse mit einem Lächeln oder mit einem netten Spruch einem anderen Menschen kurz etwas versüssen oder irgendwie etwas Liebevolles in die Welt zurückgeben. Das, finde ich, ist extrem bestärkend und löst einen selber manchmal aus dieser Ohnmacht raus.
Genau, und dort bist du ja wirklich beim totalen Alltagstransfer von sich selber wieder Boden geben, von selber wieder stabilisieren. Und dort sage ich, ich gehe ins Kleinste, eben genau. Und ich mache es noch einmal eins kleiner, weil letztendlich geht es darum, sich wieder Sicherheit geben und Vertrauen. Und das kann sein, letzte hat mir jemand gesagt, ein pflegender Angehöriger, der muss mit dem Tod rechnen oder total unfair von der Frau. Und dann geht er wieder den Keller aufräumen. Und dann nimmt er wieder das Schubladchen auseinander und macht dort wieder Ordnung. Und dann hat er wenigstens in dieser Schublade Kontrolle, Sicherheit und auch irgendwie das Vertrauen, dass die Schublade so aussieht. Und das wirkt. Ich tue zum Beispiel ganz oft, darum habe ich immer so an meinem Handy irgendwelche so Fädeli, wenn ich daran hadere an der Krankheit von meinem Sohn, die verdammt unfair ist, dann tue ich manchmal einfach so ein schöne Krellchen fädeln. Und das ist so total Boden.
Ja. Gute Strategie.
Lea, magst du noch Karten ziehen?
Also ich ziehe noch Karten, da hat es ja ganz viel. Ich lese vor. Was hat dich letzte Woche berührt oder gefreut? Ich beantworte sie auch in dem Fall.
Ja, das wäre schön.
Die stelle ich nicht euch.
Nein.
Die stelle ich mir.
Das darf schon. Das
ist für einen Podcast, muss ich mir selber Fragen stellen.
Ja, ist nicht leicht.
Ist nicht einfach da. Ich habe gerade letzte Woche, und das ist wirklich leider eher selten in meinem Job, habe ich gerade zwei Urteile hintereinander bekommen, die mich sehr gefreut haben und wo ich nachher jeweils den Klientinnen angerufen habe und über unseren Erfolg berichtet habe, hat mich das so berührt zu spüren, wie tief sie berührt sind. Das ist zum einen eine Verhandlung von einem Opfer, der eine Sexualstraftat erlebt hat und sie ist nicht am Prozess gekommen. Das ist übrigens auch eine Möglichkeit, die man hat, respektive, wo sich die Anwältin dann dafür einsetzen kann. Ich bin dann allein dort an und habe sie quasi vertreten, verteidigt, habe ich schon sagen, aber ich habe sie ja nicht verteidigen, sondern ihre Rechte durchsetzen. Und es hat tatsächlich eine Verurteilung gegeben von dem Täter. Das hat mich selber positiv überrascht. Und dann habe ich deren angerufen. Und die hat es fast nicht können glauben. Und ich habe gespürt, wie erleichtert die war. Und am nächsten Tag ist ein Urteil vom Verwaltungsgericht gekommen, wo ich genau so einer Situation, die ich vorher geschildert habe, zwei Frauen, die Mütter geworden sind, geholfen haben in einem Anerkennungsprozess von einer ausländischen Geburtsurkunde. Und wir haben einfach gewonnen. Wir haben einfach den Prozess gewonnen. Und ich hatte eine scheisse Freude, habe ich deren angerufen. Und sie hat fast, also die Co-Mutter, die rechtlich anerkannt wird jetzt, sie hat mit den Tränen gekämpft und hat mich tief berührt und das gebe ich gerne da noch mit auf den Äther und die Berührung, dass wir die auch weitergeben können.
Danke vielmals,
danke euch. Lea.
Ich finde, du hast auch uns sehr berührt. Danke vielmals für das schöne Gespräch und danke vielmals, Sarah. Und ich will noch sagen, was mich berührt hat die letzte Woche. Und zwar durfte ich mit der Sarah gut tanzen. Und wir haben es so schön gehabt. Und wir sind eigentlich, wir haben beide ganz schwierige Zeiten hinter uns im Moment. Und es war so verbindend gewesen. Und ich finde, das Gespräch hat das alles gerade irgendwie nochmal zusammengebracht, was wir dort ja, an Kraft gespürt haben und eben, dass man es weitergeben will.
Mega schön. Ich schlage vor, wir schalten ab und gehen tanzen.
Gehen wir tanzen.
Danke.
Tschüss miteinander.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.